Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Gold und Silber, heute unser Thema. Welche Faktoren spielen aktuell eine Rolle? Wer kauft gerade Gold? Was machen die Zentralbanken? Und ist Gold und auch Silber aktuell ein Kauf? Diese Fragen klären wir und das mache ich mit Alexander Köhne. Er ist Vertriebsleiter beim Edelmetallhändler ProAurum. Herzlich willkommen hier auf dem Parkett, Alexander.
Hi Manuel, ich freue mich sehr.
Schön, dass du da bist. Uns gehen die Themen ja nicht aus. Rohstoffmarkt ist natürlich auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Gold und Silber bei vielen Anlegerinnen und Anlegern auch ein wichtiges Thema. Gucken wir mal so auf die aktuellen Ereignisse. Der Iran-Krieg spielt auch da erstmal eine wichtige Rolle.
Ja, ganz bestimmt. Also es ist natürlich ein großes Ereignis gewesen, als dann die Attacken der USA auf den Iran begonnen haben. Und was viele Anleger sicherlich überrascht hat im ersten Moment, Gold erstmal gefallen. Widerspricht sich so ein bisschen, weil natürlich Gold eigentlich als die Risikowährung wahrgenommen wird. Man muss dazu aber natürlich einordnen, dass in solchen Situationen es so ist, dass in den ersten Tagen meist alle Assets fallen. Die Finanzmärkte befinden sich ein bisschen im Risk-Off-Modus. Es waren auch gleich die Zinsfantasien da, was natürlich für Gold auch nicht so gut ist. Und dann hat Gold in den ersten Tagen für viele sicherlich überraschend erstmal nachgegeben. Aber wir haben ja zwischenzeitlich auch gesehen, dass ein großer Teil dieses Rücksetzers auch wieder aufgeholt wurde.
Und genau, das muss man ja sagen. Also Gold ist ja nicht 50% gestürzt, sondern es ist ein bisschen zurückgekommen und hält sich auf einem sehr hohen Niveau.
Ja, das ist eine Korrektur. Und ich sag mal, es ist natürlich in den Märkten, die ja alle sehr, sehr gut gelaufen sind, auch so, dass viel Liquidität drin ist, vielleicht auch das ein oder andere Fremdkapital investiert ist. Und die werden natürlich als allererstes dann erstmal rausgezogen, wenn Unsicherheit im Markt ist. Mittel- und langfristig bleibe ich aber dabei, ist Gold eben die Risikowährung der Welt, unabhängig davon, wie sich die Krisen entwickeln. Und diese paar Tage Unsicherheit, die gehören einfach dazu. Das muss man so nüchtern sagen.
Und sehen wir das auch, weil eben Zentralbanken mit die größten Käufer sind?
Ja, also es gibt nach wie vor sehr, sehr viele Zentralbanken auf der Käuferseite. Man muss da dazu sagen, dass viele Zentralbanken sich da wirklich strategisch positionieren. Also das World Gold Council hat ja auch rausgegeben, dass 43% der Zentralbanken in den nächsten 3 bis 5 Jahren Zukäufe und Aufstockungen ihrer Reserven planen. Und die agieren natürlich strategisch. Die nutzen dann entweder wirklich mal Rückgänge, das haben wir jetzt auch wieder gesehen, oder sie kaufen halt sowieso sukzessive, unabhängig davon, wie so das Marktrauschen abläuft. Was vielleicht beim Thema Iran bzw. Ende Februar, Anfang März wichtig ist, es gab da auch zwei große Zentralbanken oder zwei große Halter, die verkauft haben. Das waren Russland und die türkische Zentralbank. Das hat aber sehr spezifische Gründe, die in den Ländern liegen. Also es ist keine strategische Abkehr vom Asset Goldreserve, sondern da ging es primär um die Stützung der eigenen Währung vor allem. Und das war der Grund, warum die russische Zentralbank und die türkische Gold verkaufen musste. Man muss es eigentlich so nennen.
Und wurde damit dann auch der Krieg finanziert?
Das weiß ich am Ende nicht. Also grundsätzlich gelten ja Zentralbankreserven eher zum Währungsmanagement, sage ich mal, zur Stützung der eigenen Währung. Das ist jetzt kein Asset, wo normalerweise Regierungen einfach so drüber verfügen können. Wie es jetzt in Russland und der Türkei tatsächlich abgelaufen ist, die Einblicke habe nicht nur ich nicht, die haben ganz viele nicht bei den beiden Staaten. Ich denke aber, das ist eher eine klassische Operation zur Stützung des Rubels bzw. zur Stützung der türkischen Lira war.
Jetzt haben wir kurzfristig natürlich immer Schwankungen, wie auch am Aktienmarkt, wie überall. Wie sieht es dann mittelfristig und langfristig für Gold aus?
Also mittel- bis langfristig bleiben wir natürlich positiv, weil, ich sag mal, das strukturelle Thema bleibt weiterhin, dass das Vertrauen in die Weltleitwährung einfach erodiert. Womit hängt das zusammen? Erstens natürlich mit der enormen Verschuldung. Also es ist dieses Global Synchronized Debt, was wir einfach sehen. Also alle verschulden sich und zwar zum Teil über alle Maße. Es gibt Länder, die investieren das sehr, sehr stark in Unabhängigkeit von Infrastruktur, in Energieinfrastruktur, auch in wirtschaftliche Themen wie die KI-Industrie. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass es bei den allermeisten Ländern auch sehr, sehr stark, ich nenne es jetzt mal, in den Konsum geht, also in die Stützung von Sozialsystemen, in die Stützung von Rentensystemen oder, das ist jetzt eher der US-Entwurf, Steuererleichterung auf breiter Front. Und das ist natürlich langfristig nicht gut für die Währung, weil eigentlich die Wirtschaftsräume darauf angewiesen wären, dass wenn Geld aufgenommen wird, dass es eben investiert wird und sich später durch höheres Wirtschaftswachstum wieder auszahlt, um auch die Zinsen dann begleichen zu können und höhere Steuereinnahmen generieren zu können. Das sehen wir aber nicht. Und das wird einfach mittel- bis langfristig dafür sorgen, dass das Asset Währung wirklich unattraktiv wird, Staatsanleihen noch unattraktiver werden, also gewissermaßen vom zinslosen Risiko zum risikolosen Zins, so nüchtern kann man es sagen. Und, das darf man auch nicht außer Acht lassen, Währungen werden ja immer mehr auch als politische Waffe, Stichwort Sanktionen, eingesetzt. Und das tut natürlich Investoren auch weh, weil keiner sich sicher sein kann, wird vielleicht diese Waffe irgendwann auch mal gegen mich gerichtet. Da ist Gold natürlich ganz anders, unpolitisch. Und deshalb glauben wir, dass neben der Zentralbankstrategie auch aus den Gründen der Case für Gold mittel- bis langfristig mehr als intakt ist.
Gibt es da kurzfristige Risiken, aber auch Chancen?
Also kurzfristige Risiken gibt es sicherlich vor dem Hintergrund, dass bestimmte Unsicherheiten und Veränderungen, niemand weiß, wie geht es im Iran weiter, niemand weiß, wie geht es in der Ukraine weiter, auch die wirtschaftliche Situation. Ich sag mal, wir spüren es ja schon an den Energiemärkten. Ich glaube, die letzten Tanker aus Saudi-Arabien bzw. den Emiraten haben in der letzten Woche in Kalifornien und in China angedockt. Also die letzten, die quasi noch vor der Schließung der Straße von Hormuz rausfahren konnten. Das heißt, die Knappheit beginnt eigentlich jetzt erst. Und es kann natürlich passieren, dass das enorme weltwirtschaftliche Bremsspuren hinter sich zieht, was kurzfristig für Unsicherheit sorgen könnte. Auch das aber sicherlich etwas, was mittel- bis langfristig eher den Case Gold stützen würde. Auch kurzfristig kann es aber immer passieren, dass es für Volatilität sorgt. Ich bleibe dabei, egal ob wir von Gold oder Silber sprechen, man muss dann die Volatilität auch für sich nutzen als Anleger und vielleicht sagen, wenn man den Eindruck hatte, man hat den Einstieg oder die Aufstockung so ein bisschen verpasst, bieten sich vielleicht auch nochmal gute Gelegenheiten.
Schauen wir mal so ein bisschen noch auf ein Seitenthema. Es gibt immer mal wieder Vorschläge in den Medien, wie zuletzt vom DIW-Präsidenten Marcel Fratscher, der gesagt hat, dass man auch die Goldreserve vielleicht mal antasten könnte. Verscherbelt man damit so ein bisschen das letzte Tafelsilber?
Ich bin über diese Vorschläge immer sehr erstaunt, weil gerade wenn sie jetzt von der Stelle kommen, die du gerade genannt hast, dem müsste ja eigentlich bewusst sein, dass es ja allein schon für enorme juristische Probleme sorgen würde, weil das Gold, was in der Zentralbankbilanz liegt, das ist ja keine Verfügungsmasse oder keine Privatschatulle von Herrn Klingbeil oder Herrn Merz, sondern das ist ja im Eigentum der Notenbank und es dient eben für extreme Krisen zur Absicherung. Ich glaube, eine extreme Krise haben wir nicht und die sehe ich auch kurzfristig ehrlicherweise nicht so, dass man das Argument ziehen könnte. Der zweite Punkt ist, man würde dadurch ja tatsächlich auch den Euro, weil es gibt ja die D-Mark nicht mehr, sondern man würde den Euro schwächen. Also ich denke, da würde sicherlich mindestens Frau Lagarde und vielleicht auch die Euro-Länder ein Wort mitreden wollen. Also auch nicht so einfach, wie sich das dann immer anhört. Und es würde natürlich Vertrauen untergraben, weil sich alle fragen würden, warum wird das gemacht, selbst wenn es juristisch möglich wäre. Und das würde wahrscheinlich den deutschen Staat am Ende viel, viel mehr kosten, weil es natürlich automatisch Einflüsse und Implikationen auf jetzt die Refinanzierbarkeit der Staatsschuld hätte. Und deswegen halte ich das für, ja, gelinde gesagt, sehr unwahrscheinliche Vorschläge. Ob sie klug sind, mag ich jetzt hier nicht kommentieren. Und ich halte es auch für völlig ausgeschlossen, muss ich an der Stelle sagen. Herr Nagel hat ja auch schon widersprochen. Also der Mann wird mir immer sympathischer. Er hat ja auch schon klar gesagt, nein, nein, nein. Also er verkauft keine deutschen Goldreserven.
Und eher ein gefährliches Spiel vielleicht sogar?
Na, ich finde es zumindest gefährlich, wenn das immer so ins Schaufenster gestellt wird, als wenn das so wie selbstverständlich möglich wäre, weil dann natürlich Begehrlichkeiten wachsen, die am Ende gar nicht zu erfüllen sind. Und was ich auch halt, muss ich sagen, gefährlich finde, das haben wir jetzt ja auch bei den Sondervermögen, wenn man sie so nennen möchte, gesehen. Würden wir es denn wirklich für etwas Vernünftiges ausgeben? Wie gesagt, ich halte es für ausgeschlossen, dass es möglich ist, aber würde das denn wirklich für was Vernünftiges ausgegeben werden? Für Investitionen, für etwas, weil man ja auch, ich sag mal, den nächsten Generationen dann Teile dieser Gold in Reserven entziehen würde, was denen nützt? Ich glaube nicht. Ich glaube, es würde für Staatskonsum draufgehen. Also es würde halt Löcher stopfen, die da sind und von daher macht es überhaupt keinen Sinn.
Schauen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr auf Silber. Wir haben jetzt viel über Gold geredet. Wie ist die Lage bei Silber aktuell und wie könnte da der Ausblick aussehen?
Also man kann natürlich zwei Sichtweisen auf Silber haben. Man kann einerseits sagen, wenn man sagt, ich beginne am 30. Januar zu schauen, dann könnte man sagen, Silber ist zusammengebrochen vom Preis. Man muss aber dazu sagen, dass eben diese enorme Rallye von Silber, die ja letztes Jahr, Mitte des Jahres wirklich Fahrt aufgenommen hat und dann im Januar mit Kursen gipfelte, wo man vor zwei, drei Jahren noch nicht mal von zu träumen wagte, das war sicherlich auch ein Sonderfaktor, der mit vielen, vielen unterschiedlichen Faktoren zu erklären ist. Ich glaube, wenn wir zum einen auf den Markt gucken, haben wir strukturell, also da auch wieder mittel- bis langfristig, ganz klar, Silber wird gebraucht. Das habe ich schon oft gesagt, es bleibt aber so. Wir haben dieses strukturelle Defizit, also es wird nach wie vor für die Nachfrage zu wenig Silber gefördert. Und wenn man sich so die Gold-Silber-Ratio jetzt mal der letzten 40, 50 Jahre anschaut, dann liegen wir jetzt eigentlich auch auf einem Level, wo man sagt, im Mittel ist Silber jetzt weder zu teuer im Vergleich zu Gold, noch deutlich zu billig. Also Silber steht eigentlich auf einem gesunden Kurs da. Die Nachfrage physisch ist auch weiterhin da. Möchte vielleicht kurzfristig so ein bisschen, ja vielleicht nicht warnen, weil ich Silber für ein gutes Investment halte langfristig. Aber wenn wir natürlich extreme Bremsspuren jetzt bei der Weltwirtschaft sehen, wegen der Energiepreise, dann wird das natürlich Einfluss auf Silber haben. Wir haben es schon oft besprochen, es ist ein Industriemetall, es wird zu fast 80% industriell genutzt und es könnte natürlich sein, dass trotz all der technisch wichtigen Investitionen, die jetzt anstehen, dann auch beim Silberpreis nochmal ein paar Bremsspuren kommen. Meine Botschaft wäre aber auch da, für Kunden, die sich für Silber interessieren oder die vielleicht auch noch gar nicht in Silber investiert sind, sollte es dazu kommen, und das wissen wir nicht, ob das in den nächsten Monaten so passieren wird, aber sollte es dazu kommen, sind das sicherlich sehr, sehr gute Möglichkeiten, um nochmal seine Silberposition aufzubauen oder sogar auszubauen.
Vielleicht nochmal so als Fazit für Interessenten, die überlegen, Gold mit ins Depot zu nehmen. Gold gehört eigentlich immer zu einem gewissen Anteil mit rein. Ne?
Ja, definitiv. Also wer noch gar kein Gold hat, der sollte völlig kursunabhängig mindestens diese 5% Absicherung mit reinnehmen. Ich bleibe dabei, es ist die Versicherung des Vermögens, das gehört dazu. Wenn man ein bisschen mehr aufbauen möchte, bleibe ich auch dabei. Wenn ich mir den Staatsanleihebereich angucke, der vielleicht nicht ganz so stark schwankt, Klammer auf, wir haben gesehen, wenn es größere Zinsänderungen gibt, wie stark dann auch Staatsanleihen schwanken können. Aber der sollte sich vielleicht wirklich überlegen, zu Lasten der Bonds Gold nochmal aufzustocken, weil ich mittel- bis langfristig Gold immer für das bonitätsstärkere Investment halte und auch vor allem in Extremsituationen einfach für das Investment, was dann wirklich so ein Portfolio trägt. Und genauso ist es ehrlicherweise, wenn man jetzt zum Beispiel am Aktienmarkt sehr, sehr gute Gewinne in den letzten Jahren hatte, ist das ja vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit zu sagen, komm, ich nehme dort ein bisschen was raus und investiere im Bereich Gold, also mindestens die 5% und dann so ein bisschen nach Risikoneigung und Gusto, nach Markowitz sind 10-15% ideal, das halte ich auch für richtig.
Und es gibt auch ein gutes Gefühl, wenn man so einen Wert ja dann auch im Besitz hat.
Ja, unbedingt. Also ich bleibe dabei, wir müssen uns von bestimmten, ja, ich sag mal, Regeln oder Wahrheiten der letzten 30, 40 Jahre verabschieden. Das ist so, das sehen wir jeden Tag, wenn wir die Reels und Tweets von Donald Trump sehen. Und da müssen wir unsere Portfolien drauf einstellen. Und diese Gewissheiten gelten nicht mehr. Und da ist Gold meines Erachtens eines der wenigen Assets, was uns eben durch diese Zeit trägt, wo diese Ungewissheit da ist.
Aber Donald Trump sorgt dafür, dass wir viel zu besprechen haben.
Es wird dabei bleiben. Also da vor dem Hintergrund können wir sicherlich dankbar sein. Da werden wir beim nächsten Mal auch wieder Themen haben, die gehen uns nicht aus. Das ist einfach so.
Absolut. Vielen Dank, dass du heute da warst. Alexander Köhne, Vertriebsleiter vom Edelmetallhändler ProAurum. Danke, dass du da warst.
Gerne. Ich danke dir, Manuel.
Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.